Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und mit einem Sommer-Best-of. Es geht um Sex auf Drogen. Wir hören einen Mann, der jahrelang auf Chemsex-Partys war. Wir sprechen über Verhütung, konkret über die Pille für die Frau und welche Nebenwirkungen sie haben kann. Dann geht's noch um Männer und MeToo. Und gleich starten wir mit einem emotional aufgeladenen Thema, Schwangerschaftsabbruch. Und die Diskussion um den Paragraph 219a, dieses Werbeverbot für Ärztinnen und Ärzte, wenn es eben um Schwangerschaftsabbruch geht. Die Ärztin, die gegen Paragraph 219a rechtlich vorgehen will, Christina Hähnel, die antwortet auf Argumente von Abtreibungsgegnern. Willkommen zu Eine Stunde Liebe, das Sommer-Best-of mit Shanley Anwar.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn eine Frau in Deutschland schwanger wird, das Kind aber nicht bekommen möchte, dann kann sie nicht im Netz mal eben herausfinden, welche Ärztin oder welcher Arzt in ihrer Stadt Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Das ist gesetzlich so im Paragraph 219a geregelt, dass eben Ärzte nicht öffentlich dafür werben dürfen, nicht öffentlich informieren dürfen, dass sie das anbieten. Erst in der Beratungsstelle bekommt Frau dann Adressen, in welcher Praxis Schwangerschaftsabbrüche angeboten werden. Und so eine Praxis hat auch Christina Hähnel in Gießen. Die Ärztin ist Ende 2017 durch einen Prozess bekannter geworden, weil sie eben auf ihrer Internetseite über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat. Und das Gießener Amtsgericht hat ihr dafür eine Strafe ausgestellt. Hähnel, die kämpft jetzt weiter. Und ich wollte von ihr wissen, welchen Weg schlägt Christina Hähnel ein, wenn die Politik wie bisher nicht eine neue Regelung für Paragraph 219a findet?
Also ich nehme den Weg, der als schnellstes ans Ziel kommt, ja. Und ich gehe den juristischen Weg bis ans Ende. Also ich will die Informationsfreiheit für Frauen. Und der Weg wäre dann entweder eben vor das Bundesverfassungsgericht, dass ich beweisen kann, dass der Paragraph 219a verfassungswidrig ist, oder auch vor das Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil er eben auch mit EU-Recht nicht vereinbar ist.
Bei der Verhandlung vor dem Gießener Amtsgericht sagte ihre Verteidigerin vor Gericht, dass sie lediglich informiert haben, aber keine appellative Werbung gemacht hätten.
Ja, das sagt sogar die Richterin.
So, das also, sehen jetzt aber, ich möchte Sie mit einer Aussage von Abtreibungsgegnern konfrontieren. Das sehen Abtreibungsgegner anders, beispielsweise Alexandra Linder, die betreibt die Seite abtreibung.de. Sie findet, Abtreibung könne nie die richtige Lösung sein, spricht hier von einer Tötung und sagt zu ihrem Fall:
Jemand, der Abtreibungen durchführt, darf dafür nicht werben, auch weil es keine normale Dienstleistung ist. Und das ist das, was Frau Hähnel eben wissentlich und willentlich macht und deswegen absichtlich gegen ein Gesetz verstößt. Und es ist natürlich klar, da geht es gar nicht um den Paragraph 219a, sondern das Ziel ist es natürlich, Abtreibung komplett zu legalisieren, das heißt, das ganze 218-Paket abzuschaffen.
Frau Hähnel, was entgegneten Sie da?
Naja, sie vermischt wie üblich verschiedene Punkte miteinander. Es ist ja so, dass der Paragraph 219a hat in der Überschrift das Wort Werbung und unten im Text ist nachher das Anbieten, das Ankündigen an Preisen verboten. Die Richterin hat klar festgestellt, dass ich sachlich und seriös informiert habe, hat mich dennoch wegen Werbung verurteilt. Das ist natürlich völlig unlogisch. Das liegt aber daran, dass das Gesetz so unlogisch ist, ja. Mich hätte eine andere Richterin genauso gut freisprechen können, weil ich eben keine Werbung mache. Natürlich mache ich keine Werbung. Werbung für einen Abbruch ist sowieso Blödsinn. Das kann man gar nicht denken, wenn man normal denkt, ja. Das ist mal das eine. Es geht tatsächlich in diesem juristischen Verfahren und hier genau um den Paragraph 219a. Und ich habe sachlich und seriös informiert. Ich möchte die Frauen aufklären, die zu mir kommen. Das ist meine medizinische Aufgabe als Ärztin.
In der Debatte ist aber auch immer wieder vom eben finanziellen Vorteil der Ärztinnen und Ärzte die Rede. So formuliert es auch ein Mann, der sich Markus Krause nennen will. Er ist einer der
mich angezeigt hat.
Genau. Er ist einer der zwei Männer, die deutschlandweit im Netz Ärztinnen wie Sie immer wieder im Grunde online danach suchen, wer bietet Informationen zu Schwangerschaftsabbrüche an. Dann werden Anzeigen erstattet. Und Markus Krause, der hat sich diese Woche recht eindrucksvoll in einem Feature von Deutschlandfunk Kultur geäußert. Wir haben den Link zu diesem Feature auf unserer Eine Stunde Liebe-Seite. Wir hören jetzt mal einen kurzen Ausschnitt, wie dieser Mann seine Anzeigen erklärt und rechtfertigt.
Der Gesetzgeber möchte hier, dass die Frauen diese Information, wo sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen können, ausschließlich von den gesetzlich anerkannten Beratungsstellen haben. Denn die sind zur Neutralität verpflichtet. Sie haben auch keinen finanziellen Vorteil, ob die Frau jetzt abtreibt oder nicht. Dadurch verdienen sie nichts. Anders wäre es ja bei den Praxisärzten, die natürlich ein finanzielles Interesse daran haben könnten, wenn eine schwangere Frau, die darüber überlegt, soll ich abtreiben oder nicht, dann tatsächlich sich entscheidet, abzutreiben.
Frau Hennel, können Sie das nachvollziehen? Ich frage mich ja, verdient man als Ärztin nicht mehr an einer Frau, die ein Kind austrägt?
Ja, das ist ja de facto so. Das geht ja um dieses Prinzip. Also in dem Moment, wo ich meinen Beruf ausübe, dann kriege ich auch ein Gehalt oder Geld. Oder das macht ja jeder so, der irgendwo arbeitet, der verdient damit. Ja? Mhm. Und das Problem ist, dass eben dieser Satz Vermögensvorteil im Gesetz steht. Und in dem Moment, wo ein Arzt oder eine Ärztin mit den Schwangerschaftsabbrüchen auch Geld verdient und sei das auch nur einen Cent, fällt sie unter diesen Vermögensvorteil. Ursprünglich historisch ist das natürlich, was gemeint ist ja ursprünglich historisch von den Nazis, der reiche Jude, der sich mit illegalen Abtreibungen eine goldene Nase verdient. Das steht hinter diesem Gesetz eigentlich. Das ist natürlich, heute wird es anders gesehen und das Gesetz ist immer noch nicht abgeschafft, aber es bringt eben Ärzte in so eine bestimmte Richtung und das ist auch gewollt.
Kann man
es geht ja gar
sagen,
nicht darum, ja, dass Ärzte eine medizinisch korrekte Arbeit machen und damit ihr Geld verdienen. Wenn ich im Rettungsdienst eine Reanimation mache, wird mir das auch keiner vorwerfen, dass ich davon lebe.
Kann man denn überhaupt sagen, dass Abtreibungen für Ärzte lukrativ sind?
Nein, das sind sie nicht. Es gibt sicher schwarze Schafe, die gibt es überall, die nehmen dann deutlich ein überhöhtes Honorar. Das ist natürlich ein Problem, dass Schwangerschaftsabbruch keine Kassenleistung ist. So, und da gibt es sicher solche Ärzte, aber die meisten, die Schwangerschaftsabbrüche machen, die machen das, weil sie den Frauen helfen wollen. Und es gibt ja eben leider auch so viel zu wenig und es werden ja immer weniger. Das ist ja dieser Missstand, der jetzt aufgedeckt worden ist, dadurch, dass ich eben an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und wir haben ja auch das Riesenproblem, dass es nach wie vor viele Ärztinnen und Ärzte gibt, die nicht informieren, die nicht ausreichend Frauen dann auch wirklich dahin schicken, wo sie Hilfe bekommen, wenn sie schon selber nicht helfen wollen. Mhm. Und dass es auch Beratungsstellen gibt, die gar keine Adressen rausgeben. Mhm. Oder sagen, ja, dann fahren sie halt noch nach Österreich oder Holland oder in die Schweiz. Mhm. Das ist ja die Realität. Ja. Und wenn ein Herr Krause die Realität nicht kennt, ja, da kann ich ihm auch nicht helfen.
Christina Hennel, Ärztin aus Gießen. Ich habe sie mit noch mehr Argumenten von Abtreibungsgegnern konfrontiert. Den Link zur Sendung findet ihr wie alle Best-of-Beiträge aufgelistet auf deutschlandfunknova.de auf der Seite von Eine Stunde Liebe. Ein kurzes Update zum Stand, wie die Politik über Paragraph 219a diskutiert. Ende Juni gab es eine Anhörung des Rechtsausschusses im Bundestag. Verschiedene Expertinnen und Experten waren geladen, also Ärzte, Juristinnen oder auch Vertreterinnen von Beratungsstellen. Auch wenn da tendenziell eher für eine Abschaffung von Paragraph 219a plädiert wurde, teilt sich das politische Lager weiterhin auf. Grüne und Linke wollen den Paragraphen streichen lassen. Die FDP, die will eine Reform. Und die SPD ist eigentlich auch gegen den Paragraphen, hat aber ihren Gesetzesentwurf aus Rücksicht auf die Union erstmal nicht weiterverfolgt. Wenn es bis Herbst keinen gemeinsamen Vorschlag der Regierungsfraktionen gibt, will die SPD, dass die Abstimmung im Bundestag dann freigegeben wird. Deutschlandfunk Nova, ihr hört Eine Stunde Liebe. Ich weiß, sobald ich gleich diese zwei englischen Worte sage, denken manche von euch, ach komm, dazu ist doch alles gesagt worden. Was gibt's schon Neues zu MeToo, zu dieser Debatte um sexuelle Übergriffe, Gewalt und Machtmissbrauch? Einiges. Und nach unserer Sendung zu Männern und wie sie über MeToo denken, da hat sich eine Frau, eine Hörerin gemeldet. Ich nenne sie mal Anna. Anna war sehr berührt durch den Anfang unserer Sendung. Da haben Till und ich auf eine frühere Sendung hingewiesen, in der uns eine junge Frau von einem sexuellen Übergriff im Zug erzählt hatte. Anna hat Ähnliches vor 2 Jahren erlebt. Ein Mann hat ihr, als sie geschlafen hat, im Zug unter das Kleid gegriffen und dann vor ihr auch noch masturbiert. Und Anna schreibt dazu, ich lese mal vor, ich habe kaum jemandem davon erzählt, weil es immer noch so surreal ist und so schnell passiert ist und ich trotz Anzeige nie eine Rückmeldung der Polizei bekam. Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass es einfach am nächsten Tag abgetan war, nach dem Motto, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Natürlich ist das schlimm, was Anna passiert ist. Und sowas zu verarbeiten, darüber zu sprechen, das braucht Zeit. Das Gleiche gilt auch für Männer, die sich über ihr Verhalten seit MeToo vielleicht Gedanken machen, das Ganze hinterfragen. Das müssen keine Männer sein, die übergriffig werden, aber die eben doch mal vielleicht ein Flirt, ein One-Night-Stand oder ihr Frauenbild generell nochmal reflektieren. Deutschlandfunk Nova-Reporter Benjamin Weber hat das getan, zusammen mit einem Freund, mit Albrecht. Abends Treffen am Kiosk.
Es läuft, läuft das Band?
Läuft schon.
Ja, super. Die Frage, haben Männer vielleicht anfangs nicht so darüber untereinander geredet, weil sie selbst irgendwie erstmal sich überprüfen mussten, wie ist es denn bei mir, und einfach vielleicht auch so eine Angst war, sich zu enttarnen, auch voreinander, also wenn keine Frauen dabei sind?
Also was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, dass es in gewissen Männerrunden, wo man sich so gegenseitig selbst versichert, dass man irgendwie cool ist und ja, dass genau. man so Gleichberechtigung eigentlich gut findet, dass da doch eine relativ lange Zeit auf einer ironischen Art vielleicht auch sexistische Sprüche gedrückt werden, wenn man alleine ist unter Männern irgendwie so, dass man ja. irgendwie eine Frau, dass man halt sagt, dass man die geil findet oder so oder irgendwas anderes.
Wobei das finde ich jetzt noch okay. Geil finden ist ja gut. Mhm. Ist die Frage ja, was macht man aus diesem, also welches Handeln leitet sich daraus ab?
Eine Frau muss im Prinzip nackt über ein Musikfestival gehen können, ohne einen blöden Spruch gedrückt zu bekommen. Also sie muss da so ganz sicher sein. Und sowas habe ich früher auch belächelt irgendwie, weil ich so gedacht habe, ja Leute, aber die Realität ist doch anders. Jetzt mal ganz im Ernst, so wenn eine Frau nackt übers Festival läuft,
dann muss sie halt damit rechnen.
Dann muss sie halt damit rechnen, so. Aber da ist natürlich so Opfer-Täter-Umkehr irgendwie schon so mit drin.
Ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich so denke, muss das sein, wenn ich eine sehr leicht bekleidete Frau sehe. Dann aber habe ich mir jetzt angewöhnt, einfach nur der ausgleichenden Gerechtigkeit halber, wenn jetzt ein sehr gut gebauter irgendwie Surfer-Typ oben ohne in Flipflops irgendwie durch die Stadt läuft, dass ich dann versuche, dazu eine Haltung zu entwickeln, dass ich denke, muss das denn sein? So. Auf jeden Fall ist mir dann bewusst geworden, das sind eben Probleme aus der patriarchalen Struktur, die daraus entstanden sind. Das kommt aus einer Struktur, das ist erlernt. So. Mhm.
Man kennt 1000 Mädels, ja. die eine Hand am Arsch hatten irgendwo,
ja.
diese ganzen Sachen. Und man hat es natürlich irgendwie immer blöd gefunden, aber...
Irgendwie war das so, man war so kopfschüttelnd und hat aber irgendwie das hingenommen, würde ich mal sagen. Und das ist eigentlich, das ist ein bisschen zynisch. So. Und seit MeToo anfing, ist die Sensibilität für viel größer und man hört auf, das zu akzeptieren und denkt darüber nach, woher, also was sind das für Strukturen? So geht es mir zumindest. Und warum? Weil es bringt nichts, sich jetzt irgendwie, weil ich glaube, so in der Bubble, in der wir uns bewegen, ist es halt total cool, dass man sich als total offener Typ und alle Feministen, ey, bei mir doch nicht und so. So will man ja sein, aber das bringt ja nichts, wenn man nicht ehrlich ist.
Also es gibt eine Geschichte, eine Kurzaffäre war das, beim dritten oder vierten Mal hat sie dann gesagt, sie kommt mit zu mir, aber sie will keinen Sex. Und ich hatte aber total, also ich hatte total Bock und habe so gedacht, ja, habe gesagt, ja, auf jeden Fall, kein Problem. Und habe aber im Hinterkopf gehabt, so das wird sich dann wahrscheinlich nochmal ändern oder dann ja. gucken wir dann mal. Ne?
Ja, ja.
Und dann war das auch so, dass sie dann auch, also dass wir im Endeffekt miteinander geschlafen haben. Also was dazwischen passiert ist, habe ich eigentlich die ganze Zeit als irgendwie hohe Verführungskunst oder so abgetan.
Ja.
Und
deinerseits.
Meinerseits. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es gegen ihren Willen passiert, obwohl sie das am Anfang ja gesagt hat, dass, ja. eigentlich, dass sie eigentlich keine Lust hat oder so. Sondern ich hatte das Gefühl, dass das dann schon irgendwie einvernehmlich war. Mhm. Ja, es ist mir schon sehr unangenehm eigentlich, dass ich dieses Nein nicht akzeptiert habe.
Ja. Wenn wir nochmal da beim Hose runterlassen sind, dann möchte ich es ja auch nochmal einwerfen. Ich habe manchmal den auf alle möglichen Situationen bezogen, diesen ätzenden Gedanken, wow, für eine Frau nicht schlecht. Computer programmieren, Bäume fällen, Fußball spielen, was auch immer, dass ich diesen Gedanken habe. Und dann kommt der und dann merke ich, okay, das ist irgendwie meine Sozialisierung, was auch immer. Und dann gehe ich sofort gegen an. Aber den habe ich manchmal auch. Und solange sowas da ist, müssen halt Männer zumindest dagegen total doll ankämpfen, weil das ja einfach, das ist einfach menschenfeindlich. Ne?
Mhm.
Also das, aber wie nimmt man jetzt auf die richtige Art und Weise an dieser ganzen Geschichte teil, als Mann, der teilnehmen möchte? Das ist sowas, wo ich mir sehr viele Gedanken drüber mache und wahrscheinlich ist das, was wir jetzt gerade machen, ein Versuch, das zu tun.
Und dann frage ich meine Freundin, dann fragt man Frauen in der Umgebung und dann kommt es mir fast komisch dabei vor, die zu fragen, und man weiß ja eigentlich, dass denen das halt schon andauernd passiert ist, dass sie von irgendwelchen Leuten blöd angemacht oder in Situationen waren, wo sie gedacht haben, gut, dass da hinten ein Taxi steht, so
ja.
oder so. Und das ist ja sowas, was wir einfach nicht kennen.
Das Wichtigste ist, glaube ich, im eigenen Umfeld erstmal zuhören, Schnauze halten, nicht wegargumentieren, was Frauen einem erzählen, nicht irgendwas legitimieren, sondern einfach deren Erfahrung erstmal für sich stehen lassen. So. Aber im größeren Zusammenhang finde ich das schwierig. Hm. Es gab doch bei diesem Women's March dieses Foto von dem Typen, der ein Schild hochgehalten hat, Real Men are Feminists. Das fand ich irgendwie cool. So, auch die Vorstellung, dass da einer irgendwie im Motorrad ankommt und irgendwie Fußball spielt und Bier säuft und trotzdem Feminist ist, dass das geht, fand ich total geil. Aber also könntest du das zu einem Women's March gehen und ein Schild hochhalten, I'm a Feminist? Also soll man das machen? Wünschen sich das Frauen?
Gute Frage. Also wenn hier einer wäre, würde ich hingehen auf jeden Fall.
Okay, ja, ich glaube, ich würde auch hingehen. Ja,
aber ich würde kein Schild hochhalten, wo es um mich geht, so.
Naja, es geht ja dann nicht um dich. Es
aber
ist
wenn
ja
ich aufs Schild schreibe, I'm a Feminist, dann geht es in dem Moment um
okay,
mich.
Okay, aber wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, Männer dieser Welt, vereinigt euch für den Feminismus, keine Ahnung, also irgendetwas Allgemeineres, ist das gut oder finden das eventuell Frauen blöd? Wenn ja, ist das deren Problem? Weißt du so?
Ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich, die Gefahr ist total hoch, dass man dann irgendwie sich selber auf Kosten der eh schon unterdrückten Frauen profiliert, ne?
Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde vielleicht eher sowas auf mein Schild schreiben wie Männer, fangt mal an, mehr zu kuscheln oder also so hört auf zu denken, dass ihr hart sein müsst. So, weil ein ewiger Mythos, der dem Feminismus vorgeworfen wird, ist, dass irgendwie Frauen, die sich feministisch engagieren oder Männer auch, dass die irgendwie lustfeindlich sind oder unweiblich oder so. Mhm. Oder und das ist einfach totaler Quatsch.
Albrecht und Benjamin, danke euch nochmals für die offenen Worte. Eine Stunde Liebe auf dem Weg zum Wochenende. Und jetzt geht es um die Pille für die Frau. Ist in Deutschland für viele Heteropaare immer noch das Verhütungsmittel überhaupt. 55% der Paare verhüten mit der Pille. Auf Platz 2 das Kondom und Platz 3 belegt die Spirale. Über die Nebenwirkungen der Pille für die Frau wird in den letzten Jahren immer häufiger diskutiert. Wir hatten in einer Stunde Liebe die Autorin Sabine Kreil zu Gast. Die zählt in ihrem Buch Freiheit von der Pille mehrere Gründe dafür auf, warum sie selbst, nachdem sie 17 Jahre lang die Pille genommen hat, sie jetzt abgesetzt hat. Ich wollte als erstes von Sabine wissen, wurdest du am Anfang von deiner Frauenärztin oder von deinem Frauenarzt ausreichend über die Nebenwirkungen der Pille aufgeklärt?
Nein. Das war es leider nicht. Das ist es in vielen, vielen Fällen leider bis heute nicht. Also es gibt da immer wieder so Geschichten. Beispielsweise der Stern ist mal losgegangen und hat eine junge Frau losgeschickt, um sich die Pille zu holen. Teilweise musste die nicht mal ins Arztzimmer reingehen, um ihr Rezept zu bekommen. Wenn man dann doch reinkommt ins Arztzimmer, hat der Arzt in der Regel leider viel zu wenig Zeit, um da alles zu erklären. Und offenbar ist also insbesondere das, was die Pille so mit der Stimmung und mit dem Begehren machen kann, darüber kriegt man eigentlich gar nichts erklärt. Was man schon gesagt bekommt, ist das Problem mit den Thrombosen und Embolien, was natürlich ein wirklich schwerwiegendes Problem ist, andererseits aber eben tatsächlich bei sehr wenigen vorkommt.
Es gibt eben auch eine Studie, laut der 70% der 19-jährigen deutschen Frauen die Pille nehmen. Also es ist ziemlich weit verbreitet. Mhm. Du hast sie selber mit 15, habe ich schon gesagt, angefangen zu nehmen, 17 Jahre lang. Welche Nebenwirkungen hast du für dich persönlich beobachtet?
Das Schlimme ist ja, dass man, während man sie nimmt, von den Nebenwirkungen wenig weiß, beziehungsweise bestimmte Sachen nicht in Frage stellt. Das heißt, wenn man also noch sehr jung ist, ein Teenager ist, und da würde ich sagen, ganz egal, ob du 14, 15 oder auch 17 bist, man ist einfach als Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr lange in diesem neuen Frauenkörper zu Hause. Man weiß nicht, wie der tickt, man weiß nicht, wie der sich anfühlen muss. Man hat sowieso als Teenager-Mensch irgendwie schwankende Stimmungen. Und das ist aus meiner Sicht halt ein Problem, weil man weiß dann gar nicht, dass man irgendwie anders sein könnte. Man nimmt das, also bei mir waren es eben 17 Jahre, die ich es genommen habe, mit 15 angefangen. Ja, dann hörst du damit auf und merkst plötzlich, plötzlich habe ich irgendwie bessere Laune. Es geht mir einfach insgesamt besser. Ich weiß viel, viel genauer, was ich will. Also nicht nur, wann ich Lust habe auf Sex zum Beispiel, weil dein Körper ja permanent mit dir kommuniziert und dir eigentlich sagt irgendwie, worauf er Lust hat und was gut für ihn ist, sondern auch in Bezug auf ganz viele andere Dinge im Leben. Also einfach auch so, sich durchsetzen zu können, zu wissen, so, wo sind meine Grenzen und wo möchte ich mitmachen und so weiter. Also für mich war das ein ganzes Paket von Dingen, die man eigentlich auch in keinen Beipackzettel reinschreiben könnte. Es ist einfach nur so, dass ja Sexualhormone nicht einfach nur dabei helfen, nicht schwanger zu werden, sondern es gibt dafür also Andockstellen im ganzen Körper, wo diese Hormone was machen. Und die machen auch was mit unserem Geruchssinn, die machen was mit unserer Körperwahrnehmung und vieles, vieles mehr.
Ist ja nicht deine eigene Wahrnehmung, nur du hast auch mit vielen anderen Frauen gesprochen, dieses Gefühl, dass die Persönlichkeit wirklich förmlich sich ein bisschen verändert, wenn man dann die Pille absetzt.
Ja.
Ist das etwas, das viele Frauen teilen?
Ja, das ist was ich von ganz vielen Frauen gehört habe, also dass sich die Körperwahrnehmung verändert, also zum Positiven hin verändert und eben auch sich die Stimmung verändern kann. Also es gibt Frauen, die haben bis hin zu Depressionen und Angstzuständen unter der Pille, das steht auch in manchen Beipackzetteln tatsächlich dann auch drin. Die Ärzte sagen es einem eher selten, dass das auch passieren kann.
Aber sind wir dann selbst schuld, wenn wir die Beipackzettel nicht lesen?
Also ich würde sagen, als erwachsener Mensch, selbstverständlich sollte man Beipackzettel lesen. Ich denke aber auch, dass natürlich viel abgewiegelt wird. Also es wird dann immer gesagt, ja, ja, so ein Beipackzettel, das sind halt nur die schlimmsten Szenarien und so weiter und so fort. Und das stimmt ja auch. Nur tatsächlich gibt es noch viele, viele Dinge, die nicht im Beipackzettel stehen, die, wenn man so will, softere Effekte sind, die trotzdem natürlich lebensverändernd auch sein können.
Die Pille für die Frau hat das Liebesleben seit 1961 revolutioniert. So wurde sie jahrzehntelang gefeiert. Hat mich auch eine Hörerin nochmal darauf hingewiesen, nochmal daran erinnert, als ich vor einiger Zeit über Verhütung allgemein eine Sendung gemacht habe. Und trotz dieser historischen Verdienste der Pille gibt es in den letzten Jahren auch Frauen, die sagen, die Pille, das ist eine Hormonkeule, das tut mir nicht gut. Autorin Sabine Krey ist so eine Frau. Und sie hat angefangen, Kosten und Nutzen abzuwägen.
Wir wägen eigentlich immer Kosten und Nutzen ab. Also ob ich, wenn ich jetzt sage, ich will mich im Fitnessstudio anmelden und das kostet irgendwie 50 € im Monat und ich merke aber, oder ich weiß aber, ich gehe eigentlich nur 4-mal im Monat dahin. Dann überlege ich mir ja sehr genau, ob ich die 50 € aus dem Fenster schmeiße. So, das sind also Kosten, ganz finanziell gedacht auch, die da bei der Pille anfallen, na klar. Das andere Thema ist aber auch, es gibt ja auch Kosten, die nichts mit Geld zu tun haben. Nämlich, was wir ja eben angesprochen haben, die potenziellen Nebenwirkungen, die teilweise nicht absehbaren Nebenwirkungen, die die Pille auf mich und meine Selbstwahrnehmung haben kann. Das sind schon sehr, sehr hohe Kosten für ein bisschen Bequemlichkeit. Also, weil das Argument ist natürlich vollkommen logisch. Klar, es ist wahnsinnig bequem, die Pille zu nehmen, aber wir tun so viele Dinge im Leben nicht, obwohl sie eigentlich ganz bequem wären, weil wir wissen, dass sie schlecht sind für uns oder schlecht sein könnten.
Jetzt gibt es die Pille seit 1961 in Deutschland. Wie sieht es denn mit den wissenschaftlichen Studien zur Wirkung der Pille aus? Weiß man genug über die Nebenwirkungen?
Also man weiß eine ganze Menge über die Nebenwirkungen. Also man weiß eben insbesondere um das Risiko, was mit der Pille einhergeht, über diese Thrombosen und Embolien, also wo sich das Blut verklumpt und dann eben zu tödlichen Komplikationen führen kann.
Und was ist mit Nebenwirkungen auf Psyche oder auf Libido?
Dazu gibt es mittlerweile auch Studien, also das mit der Libido und auch das mit dem allgemeinen Wohlbefinden ist also erst kürzlich im Jahr 2016 und 2017 sind da wieder neue Studien gekommen, die tatsächlich belegt haben, dass die Pille das allgemeine Wohlbefinden einer Frau einschränken kann. Es ist belegt worden, dass die Libido eingeschränkt sein kann. Und ich sage jetzt immer wieder sein kann, weil jeder von uns ist anders. Also wir sehen nicht nur anders aus, sondern auch in unserem Körper gibt es also ganz unterschiedliche Mengen an bestimmten Hormonen. Und wenn man da in so ein sehr, sehr individuelles System reinfunkt, dann passieren bei jedem Menschen andere Sachen. Und bei dem einen passieren Sachen, die einem sofort auffallen. Die eine kriegt wirklich eine handfeste Depression, weil es eben ganz unglücklich in dieses System eingegriffen hat. Die andere sagt auch, eigentlich merke ich gar nichts und eigentlich ist alles cool. Die Frage ist, will man sich wirklich so einer Art von russischem Roulette aussetzen, indem man also in einen funktionierenden Hormonhaushalt was reinschmeißt, von dem man dann gar nicht weiß, was da vor sich geht.
Sabine Krey nennt in ihrem Buch Freiheit von der Pille noch mehr Gründe, warum sie sich gegen dieses Verhütungsmittel entschieden hat. Wie Julia lieber verhütet, erfahrt ihr in der kompletten Sendung zur Verhütung. Link auf deutschlandfunknova.de. Da geht's dann auch zum Beispiel um Lecktücher für oralen Sex und um die Frage, was ist eigentlich mit der Pille für den Mann? Wann kommt die eigentlich mal? ist schon in Arbeit. Ist eine Spritze, keine Pille. Und ich habe mit einem Kenner für Reproduktionsmedizin darüber gesprochen, wie wahrscheinlich es ist, dass sowas überhaupt auf den Markt kommt. Hört gerne nochmal nach im Podcast von Eine Stunde Liebe. Sex auf Drogen und dann ab auf eine Party. Chemsex-Partys, das ist noch ein eher neues Phänomen. Da wird vielleicht Speed, Kokain, Ketamin oder Crystal Meth konsumiert. Angefangen hat es in Europa so um das Jahr 2015 herum in der schwulen Szene Londons. Mittlerweile gilt Berlin so als Hotspot der Chemsex-Szene. Und Till hat mit Norbert darüber gesprochen, der selbst jahrelang dabei war. Mittlerweile ist Norbert clean. Als erstes wollte Till von ihm wissen, wann hat es denn überhaupt angefangen mit dieser Kombi Drogen- und Sexpartys?
Meine Erfahrung mit Chemsex angefangen, als ich 30 wurde. Mit 30 kam eine HIV-Erkrankung dazu, beziehungsweise ein HIV-positives Ergebnis. Im gleichen Jahr habe ich dann angefangen, leichte Drogen zu konsumieren, also angefangen zu kiffen. Dann peu à peu an so Wochenenden mal Ecstasy, Speed, Koks oder alles dann einfach mal kennenzulernen.
Wie hat sich das dann gesteigert oder wie lief das dann auch ab, so ein Wochenende Chemsex?
Also anfangs war es wirklich nur so ein bisschen ein Joint rauchen, um so ein bisschen Entspannung zu erfahren, um zu sagen dann, ja, wir haben ein schönes, entspanntes Wochenende. Viele Sexualpraktiken dann einfach auch ja, entspannter oder schmerzfreier erleben zu können. Hat sich dann so mit der Zeit dann so ein bisschen erweitert, dass man sagte, okay, ich habe eine Ehe oder ich habe einen Trip oder was auch immer dann dabei. Der Geist noch ein bisschen mehr angespornt, so ein bisschen zu fliegen, in der Szenerie als Flugstoffe benannt, beziehungsweise dann so die große Suche nach dem Flugbegleiter.
Wo findet das dann eigentlich statt? Sind das Sexpartys in Clubs? Sind das eher private Räume?
Also ich habe mich eher auf die private Räume fixiert, dass ich entweder bei mir zu Hause, anfangs auch nur mit einem Gegenüber, mit der Zeit wurden aus dem einen wurden zwei oder drei oder auch durchaus mal vier. Wenn man dann in einem bestimmten Kreis ist, dann wird man dann zu Partys eingeladen, dann gibt es dann Partys, wo auf einmal das ganze Haus oder eine ganze Wohnung auf Sexparty ausgerichtet ist. Es gibt dann mehrere Slings, es gibt dann mehrere Spielwiesen, wo dann auch die unterschiedlichsten Drogen konsumiert werden. Also es gab auch durchaus Sexpartys, die bis zu 25 Personen dann ausgerichtet waren.
Heute nutzt du die Substanzen alle nicht mehr. Wann war für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, hier stimmt was nicht, ich brauche vielleicht Hilfe?
Der Moment, also ich war während meiner ganzen Konsumzeit, war ich im Berufsleben, also sprich, ich habe von Montag bis Freitag gearbeitet. Am Wochenende war meistens so der Konsumtag. In der ersten Zeit oder ohne Crystal Meth war das alles noch relativ problemlos. Da konnte ich auch meinen Berufsalltag gut gestalten, das war überhaupt kein Problem. Mit Crystal Meth wurde es dann so schon ein bisschen schwieriger. Da war dann Montag, also durch den hohen Dopaminausschüttung, kam es dann zu einer letztendlich genau gegensätzlichen Depression. Irgendwann wurden dann die Tage mehr, wo ich vermehrt am Sonntag dann festgestellt habe, also Montag arbeiten wird schon ziemlich schwierig, oder ich dann montags morgens meine Aura abgegeben habe und gesagt habe, ich komme heute nicht arbeiten. Ich bin montags morgens nicht in der Lage, meine sieben Sachen zu regeln, beziehungsweise das Berufliche zu regeln. Und dann hat bei mir zum Glück ein Neuron im Kopf gesagt, ich glaube, hier musst du jetzt mal was ändern.
Mittlerweile ist er clean und er hat Till erzählt, wo er Hilfe gefunden hat.
Ich hatte da zum Glück einen Arzt, der mich auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, ich glaube, da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung, das solltest du vielleicht mal tun. Das war so eine gute Kombination aus dem eigenen Neuron im Kopf und dem Hausarzt, der mich so ein bisschen geschubst hat. Die Suchtklinik, die für mich eigentlich zuständig war, hat dann gesagt, nein, mit solchen Patienten, mit solchem Konsummuster möchten wir so, oder haben wir keine Erfahrung und da können wir nichts für sie tun. Habe dann die LVR-Klinik kennengelernt. Da hatte ich dann das erste Mal Leute getroffen, die professionell damit umgehen und dann sagen, okay, es gibt einen Weg hinaus. Also auch mir die Möglichkeit gegeben haben, entweder zu sagen, okay, sie können weiter im Konsum bleiben oder sie können aus dem Konsum aussteigen und können ein anderes Leben führen. Unterstützt war halt hier noch, dass ich dann auf Selbsthilfegruppen aufmerksam gemacht wurde. CAPS hier in Köln, die sich mit Menschen auseinandersetzt, die letztendlich aus dem Drogennutzung aussteigen möchten. und sich mit Cannabis, Alkohol, Partydrogen auseinandersetzt und dafür eine Selbsthilfegruppe anbietet.
Du hast dann ja auch mehrere Monate eine Therapie gemacht, stationär. Was hast du über dich da selber gelernt? Also was hast du gesucht beim Campsex? Lernt man das da?
Ich sage ja immer, behaupte immer, es gibt zwei Gründe, warum man konsumiert. Es gibt den offiziellen und den inoffiziellen Grund. Der offizielle Grund war zu sagen dann, boah, Spaß beim Sex, Spaß am Wochenende, Dopaminausschüttung, Glückshormone haben. Den inoffiziellen Grund, den habe ich erst so wirklich am Ende für mich so nochmal realisiert. Bin zu einem Film eingeladen worden, der sich Chemsex nannte. Und in diesem Film wurde dann das Thema angesprochen, okay, warum konsumiert man? Und dann kam wirklich so der Punkt, kann ich meine eigene Sexualität eigentlich akzeptieren? Es geht um die Akzeptanz des eigenen Schwulseins. Dann habe ich mir echt die Frage gestellt, okay, habe ich mein Coming-out wirklich so gehabt, wie es sein sollte? Oder muss ich mir nochmal neu Gedanken machen, wie ich mein Coming-out gegebenenfalls neu gestalte? Und habe mein Coming-out eigentlich nochmal neu durchlebt und gesagt, okay, es wird jetzt Zeit, zu meiner eigenen Sexualität, zu meinem eigenen Schwulsein zu stehen. So, das wird mir dann halt klar mit 45 und möglicherweise wäre es sinnvoller gewesen, dass ich das mit 20 auch schon gehabt hätte.
Das heißt, für dich war da auch so ein bisschen eine Unzufriedenheit mit dir, mit deiner Sexualität. Du warst mit dir nicht so ganz im Reinen?
Ich habe mich eigentlich nicht so akzeptiert, wie ich es eigentlich akzeptieren hätte müssen. Habe ich manchmal heute immer noch nicht, aber ist nicht mehr so ausgeprägt, wie es dann früher war. Die Drogen haben dann einfach geholfen. Dann ist man wesentlich enthemmter. So, die meisten Menschen kennen es mit Alkohol. Einfach mit Alkohol so ein bisschen die Hemmschwelle ein bisschen runterschrauben. Mit Drogen geht das viel schneller und viel effektiver. Vermeintlich effektiver. Es gibt immer ein böses Erwachen nachher. Das kriegt man dann früher oder später dann doch mit. Es war erstmal so die Nicht-Akzeptanz meiner eigenen Sexualität, die mich dann auch dazu gebracht hat, die Drogen zu konsumieren.
Er hat Hilfe bekommen. Norbert war 5 Monate stationär in einer Suchtklinik, hat eine Therapie gemacht wegen seiner Campsex-Sucht. In Tils Sendung hat Norbert auch von der Selbsthilfegruppe erzählt, die er für Menschen wie ihn selbst, ehemalige Campsexler, gegründet hat. Außerdem gab es in der Sendung auch Mediziner, die sich mit den Gefahren und Hintergründen zu Campsex auseinandersetzen. Lohnt sich reinzuhören. Link auf deutschlandfunknova.de. Und an dieser Stelle, wenn es Themen gibt, die euch am Herzen liegen, worüber wir gerne mal sprechen sollten, worüber wir vielleicht mit euch sprechen sollten oder ihr mit uns sprechen wollt, mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Shanley Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.